Ihr habt schon gut Weinchen getrunken.
Ups, eine kleine Weißwein schon.
Macht ihr das immer vor jedem Konzert ein bisschen?
Wäschern?
Wo? Wäschern?
Eher nicht so aus. Nicht ein bisschen öfter aus.
Okay.
Das ist gut gegen Lampenfieber.
Habt ihr immer noch Lampenfieber?
Nein, ich habe immer noch.
Wirklich?
Ja. Mit Lampenfieber ist das so, entweder man hat es oder man hat es nicht. Und wenn man Lampenfieber hat, ist es auch schwer, es loszuwerden.
Das ist wie mit der Eifersucht. Ne?
Ja, genau. Ja, zum Beispiel dieser Typ Gilbert Bécaud, der hatte immer höllischen Lampenfieber. Bis er ganz alt wurde, hatte er einfach immer Lampenfieber und musste ganz viel Cognac trinken, bevor er auf die Bühne geklettert ist. Um sich die Nerven zu beruhigen. Ich weiß nicht, ob es viel genutzt hat, aber bon.
Okay, bei euch sind es nur Weißwein und Rotwein. Das geht ja noch. Kein Cognac.
Nee, kein Cognac.
Und das schon seit fast 20 Jahren. Stereo Total.
Ja.
Schön, dass es euch immer noch gibt. Man,
ja,
wird, man wird faltiger und grauer, aber hat trotzdem noch Spaß auf der Bühne, oder?
Ja, klar. Also sowieso, ich habe vor, immer Musik zu machen. Sogar wenn ich richtig uralt bin. Also ich meine, außer die Stimme würde mir ausgehen, ich sehe da kein Problem. Ich mag auch manchmal sehr gern ältere Sänger und so weiter. Zum Beispiel, ich bin Fan von Brigitte Fontaine, eine französische Sängerin. Die ist bestimmt schon bald 70, aber die ist wirklich super und die hat fast nur junge Fans.
Dann hat man auch kein Problem mit dem Rentenanspruch. Das wird ja gerade diskutiert,
ja, genau,
in Deutschland, dass man dann keine Rente mehr bekommt. Aber wenn man bis 80 auf der Bühne steht, ist ja kein Problem.
Ja, genau. Wir haben auch keine Kinder und so. Niemand, der sich um uns kümmert würde, dann müssen wir ja wohl Musik machen.
Mir kommen die Tränen.
euer neues Album, Kaktus versus Brezel. Mhm. Kaktus gegen Brezel. Ihr sagt auch selber... Oder wurde schon angesprochen, ob ihr jetzt gegeneinander kämpft? Seit 20 Jahren fast seid ihr zusammen, in Anführungszeichen, fast wie ein altes Ehepaar. Da kommt es ja schon mal vor, dass man sich so ein bisschen angiftet oder Streit bekommt und dann auch wirklich mal gegeneinander kämpft.
Ja, wir haben uns schon öfters gezankt. Meistens, wenn wir neue Stücke machen, wir haben da verschiedene Vorstellungen, wie sie sein werden sollten und so weiter. Aber eigentlich verstehen wir uns sehr gut. Das ist eher ein bisschen zufällig entstanden. Diese.
Das ist ja mehr so ein Gag, weil sonst haben wir auf Plattenhöhlen immer so absolute Eintracht zur Schau gestellt. Wir lagen zusammen im Bett oder solche Sachen. Und insofern ist das jetzt bei der, weil das ja auch so eine Remake von, also die Plattenhülle gab es ja schon mal. Jemand hat nur die Buchstaben ausgetauscht und dann unsere Namen zusammengesetzt. Insofern ist das, und die Platte hieß, die originale Platte hieß irgendwas versus irgendwas, ich weiß jetzt die Namen nicht mehr, aber insofern ist es da stammt eigentlich der Titel her. Und insofern fanden wir es lustig, jetzt mal eine Plattenhülle zu machen, wo es gegeneinander geht, aber das entspricht nicht den wirklichen Verhältnissen.
Okay.
Also wir wissen schon, wer unsere Feinde sind.
Wer denn, wenn du es jetzt ansprichst?
Aha. Na, auf jeden Fall wir nicht gegeneinander.
Okay, der Rest der Welt.
Nö, so würde ich es jetzt auch nicht sagen, aber ich meine, wir gehen ja immer von, in jedem Land, wo wir Platten veröffentlichen, machen wir das auf kleinen Plattenfirmen. Wir versuchen, das zu kontrollieren und versuchen uns jetzt zum Beispiel als Band auch aus einer bestimmten Art von kommerziellen Musik Geschäft, obwohl es kaum möglich ist, irgendwie rauszuhalten und versuchen, also so Musik ist ja immer wie so ein Freiraum, also dass man versucht, diesen Raum zu haben, in dem die Gesetze von außen nicht so nicht Geltung haben. Zwar ist jeder von uns ferngesteuert, aber trotzdem ist es ein Versuch, mehr Freiheit zu haben.
Ihr kriegt das ja jetzt auch schon die ganze Zeit mit, die letzten 19 Jahre, also ihr kriegt auch die Entwicklung mit, die Musikbranche so, der Weg, den die Branche gegangen ist, was ja auch nicht nur erfreulich ist wahrscheinlich. Ne?
Nein,
also wie bewertet ihr das insgesamt, die
also
Entwicklung der letzten 20 Jahre? Seid ihr Nutznießerin oder?
Also wir haben gemerkt, dass es sehr schwierig ist, für Independent Labels zu überleben, sehr schwierig geworden ist. Nichtsdestotrotz, wir wollen immer noch bei Independent Labels sein, weil wir das einfach viel besser finden von der Idee.
Aber ich zum Beispiel, ich hatte immer das Gefühl, es ist zu jeder Zeit schwierig gewesen, Platten rauszubringen und Platten zu vertreiben, zu verkaufen. Und zum Beispiel, als wir mit Serie Total angefangen haben, haben wir auch 2 Jahre erstmal gar keine Platte gemacht, weil wir niemanden gefunden haben, dem unsere Musik oder das Konzept so schlüssig erschien, dass er das auf seinem Label rausbringen wollte. Und insofern glaube ich, das ist immer schwierig gewesen. Und das ist insofern glaube ich auch gar nicht, dass sich so viel geändert hat. Die Bedingungen sind natürlich jetzt ganz andere, und ich sehe das gar nicht unbedingt negativ. Und was mich eher stört an der Entwicklung in der Musikindustrie, dass es einfach so viel, es gibt so viel, so überprozentual viel wirklich widerliche, miese Musik. Und zum Beispiel, wie die bei MP3 immer sagen, dass 95% des musikalischen Gehaltes weggefiltert werden. Von mir aus könnten sie das auch mit 95% aller Musik machen. Also das würde, mir würde nichts fehlen.
Also man hört es, finde ich, am Radioprogramm ganz doll. Also ich finde, vor 20 Jahren war da noch der Schnitt an guter Musik höher als jetzt. Jetzt ist ja wirklich fast nur noch Trash, einfach im Radio, außer bei Radio
3. Oder Musik in TV. Früher gab es so ein paar gute Sendungen bei Viva oder was. Jetzt gibt es ja absolut nur Schrott. Ich sapp das gleich weg, diese Musikprogramme. Das ist ja wirklich grauenhaft. Mhm.
Andererseits finde ich es auch wieder, das ist schön, das ist sowas wie so wie in der Politik, wenn Politiker über ihre eigene Korruptheit stolpern, also dass so die Musikindustrie mit ihren widerlichen Produkten auch selber implodiert ist. Also es ist auch befriedigend, sich das anzugucken.
Ich finde, ihr seid aber nach wie vor mit eurer Musik, mit dem Sound relativ einzigartig, obwohl natürlich jetzt schon immer mehr elektronische Musik kommt. Der Synthesizer hat sich längst durchgesetzt. Wie würdet ihr das sehen? Also seht ihr euch noch als so musikalische Insel oder kommen jetzt rechts und links, kommt die Konkurrenz? Vor allem jetzt auch in Kombination, finde ich, mit den Texten und dem Gesang. Also ich finde euch nach wie vor, ihr sticht da raus und seid relativ konkurrenzlos.
Gut, wenn wir mit dieser Musik angefangen haben, so wie Brezel das beschrieben hatte, in dieser Zeit war diese Art von Musik überhaupt nicht gefragt. Und niemand wollte unsere erste Platte rausbringen. Die sagten alle, oh Gott, was soll denn der Quatsch hier und so weiter. Und indessen gibt es natürlich viel mehr Bands, die so sind wie wir. Aber ich sehe das nicht als Konkurrenz oder so.
Also ich glaube sowieso, dass so wirtschaftlicher Wettbewerb so naiv ist. Also das hat nichts mit Musik zu tun. Das ist, also ich habe das zum Beispiel am Anfang, das was wir gemacht haben, Drumcomputer zu benutzen oder elektronische Musikinstrumente, aber keine Techno-Tracks zu machen, sondern also Lieder, Chansons mit Texten und vielleicht deutschen Texten, die so einen bestimmten Wortwitz haben. Das irgendwann, am Anfang, glaube ich, kam es vielen Leuten absurd vor und irgendwann gab es viele Leute, die genauso was gemacht haben und vielleicht sogar viele Platten damit verkauft haben oder sowas. Aber wir haben jedes Mal, auch wenn wir so ein Lied hatten, was gut, also was vielleicht die Radios gerne gespielt hätten oder was so ein bestimmtes kommerzielles Potenzial hatte, dann haben wir erstmal danach was ganz anderes gemacht und eine Platte, die in eine völlig andere Richtung ging, um nicht in dieses Gefängnis reinzukommen. Wir müssen jetzt das nächste abliefern, was noch besser läuft oder sowas. Also das unsere Band ist vielschichtig, die besteht auch nicht nur aus Elektronik, wir spielen auch, François spielt Schlagzeug, ich spiele Gitarre, also es hat auch, wir sind auch zum Beispiel in dieser, so um 2000, 2001 rum, in dieser Elektro-Clash-Zeit, wo wahnsinnig viele Leute dann mit CD auf die Bühne gekommen sind und versucht haben, dazu sexy auszusehen, also das war so das, was man da so ein Live-Act oder Konzert genannt hat, da haben wir, sind wir auch immer in allen Clubs, in denen wir gespielt haben, mit Schlagzeug und Gitarre aufgetreten, also so ich habe mit so Zeitströmungen nicht so viel zu tun. Also unsere Platten hören sich auch von der ersten bis zur letzten relativ ähnlich an. Und manchmal arbeitet die Zeit sehr für uns, also dass wir sehr gut reinpassen. Und dann auch zu anderen Zeiten ist es wieder erfrischend festzustellen, wie wenig wir eigentlich mit dem Ganzen zu tun haben.
Merkt ihr das an Verkaufszahlen, ob ihr gerade gut reinpasst?
Unsere Platten verkaufen sich immer ähnlich gut oder schlecht. Also das ist niemals trifft niemals den Geschmack der Mehrheit. Es bleibt immer Underground-Musik und ich glaube noch nicht mal, dass es so sehr so ein Stammpublikum ist. Also ich glaube gar nicht, dass es Leute gibt, die sich jede Stereo-Total-Platte kaufen, sondern es hat sich über die Jahre immer völlig verändert und auch zum Beispiel Es gab immer bestimmte Länder, die dazugekommen sind. Plötzlich hat unsere Musik in einem bestimmten Land viel Sinn gemacht und die Leute sind da auf uns aufmerksam gekommen, waren dann natürlich viel jünger als die Hörer, die vielleicht das Stereototal ganz am Anfang gehört haben, wie zum Beispiel, als wir angefangen haben, spanische Platten zu machen und dann viel in Mexiko getourt sind oder als wir eine Zeit lang ein brasilianisches Label hatten und dann auf Portugiesisch gesungen haben. Also so, dass es so, dass es immer plötzlich so, das, was wir sowieso die ganze Zeit machen, mit so musikalischen Kulturen so spielerisch umgehen, dass dann plötzlich das in die Wirklichkeit wieder übergeht und dass es so ein Land gibt, in dem man dann plötzlich total gut spielen kann und da fängt es dann wieder bei Null an.
Ja, und dann außerdem auch hier in Deutschland, unser Publikum ist jetzt jünger geworden. Ich glaube, vielleicht die Leute, die so alt sind wie wir, die bleiben jetzt zu Hause oder keine Ahnung. Jetzt gibt es eigentlich ziemlich junge Leute, die zu uns kommen. So, es wechselt, es gibt mehrere Generationen sozusagen, die zu unseren Konzerten kommen.
Du hast eben schon gesagt, dass der Sound sich nicht wahnsinnig verändert hat in den letzten 20 Jahren. Ist mir auch aufgefallen. Also meine Frage wäre jetzt gewesen, mir ist nichts aufgefallen. Würdet ihr trotzdem sagen, dass sich jetzt zum Beispiel das neue Album vom letzten musikalisch unterscheidet? Oder macht ihr wirklich immer das Gleiche?
Das ist ein, würde ich mal sagen, jetzt von unserer Seite so ein starkes Statement. Wir wollten mit einer bestimmten Art von Musikproduktion nichts mehr zu tun haben. So Leute, die am Computer sitzen und was zurechtfummeln und wo im Grunde genommen alles auf so einer Art subtilen Betrug basiert. Also man kann jeden Teil 100-mal aufnehmen, man kann alles perfektionieren und alles optimieren und wir wollten was anderes machen. Wir sind in ein Studio gegangen und haben in sehr kurzer Zeit unsere Lieder gespielt. Wir haben alles live aufgenommen und
mit Bandmaschinen aufgenommen.
Genau, mit Bandmaschinen. Also auch die, also so aus einer, also also die Beschränktheit der Mittel, die wir zur Verfügung hatten, die war auch gleichzeitig unsere große kreative Möglichkeit. Und insofern. Und das ist für uns ja sehr viel aufwendiger gewesen, als wenn wir uns mit einem Computer hätten produzieren lassen, weil wir sind nach Los Angeles gefahren. Wir haben also irgendwie eine weite Reise unternommen, um genau jemanden zu finden, der wirklich so wie wahrscheinlich 1967 technisch stehen geblieben ist. Und das ist für mich schon ein riesengroßer Unterschied. Und damit wollte ich mich auch distanzieren von so einer bestimmten Beliebigkeit, wenn ich in Berlin
sitze. Musikfummler hier.
Ja, exakt.
Ja, weil eigentlich jetzt sind Musiker eher Fummler. Die machen irgendwas und dann ändern sie ständig alles in ihrem Computer und eine Platte machen, das kann ja 2 Jahre dauern, immer ein bisschen aufnehmen, dann alles verändern und verschieben und verbessern. Auch bei den Stimmen, viele Sänger singen mit einem Apparat, das die Stimme gerade rückt und so weiter. Dadurch verschwindet ganz viel Charme. Weil mir gefallen sehr gut Stimmen, die ein bisschen falsch sind, zum Beispiel. Oder ich finde auch Fehler bei Aufnahmen interessant so. Also mich interessiert die Perfektion nicht. Und das Problem ist, wenn es all diese Möglichkeiten gibt mit Computern und so weiter, dann versuchen die Leute die ganze Zeit perfekt zu sein, aber die wissen gar nicht, dass perfekt total langweilig ist.
Sag den schönen Satz, den du neulich zu mir gesagt hast, Perfektion interessiert mich nicht, nichts auf der Welt ist perfekt, warum sollten unsere Platten perfekt sein?
Ja.
Und also das dachte ich eben auch, dass wenn man sich Musiker, vielleicht die meiste Musik, die ich an alter Musik gerne höre, da weiß ich, dass die Leute, die haben noch nicht mal bis zum Gitarrenverstärker gedacht, die haben nur über ihr Lied nachgedacht, über den Text und das ist wichtig gewesen. Und jetzt inzwischen ein Musiker, der kann selber den Computer bedienen, der kennt das Programm, der weiß, wo Start, Stopp, der weiß, was ein Kompressor ist. Also das heißt, es gibt so viel sinnloses Wissen und aber eigentlich das, was ich wichtig finde, ein guter Text, der Spaß macht, der lustig ist, der anstößig ist, der gut formuliert ist und der total stark vorgetragen wird und eine gute Melodie, das sind, finde ich mal, und dann auch noch eine Band, die genau das Lied auch gut spielen kann, das ist entscheidend. Und ich meine, ich mag zum Beispiel auch die Entwicklung in der Musik, dass Produzenten oder Musiker das Tonstudio als Musikinstrument begriffen haben, also dass sie schon weiter gedacht haben, aber inzwischen ist es so, dass die Musiker meinen, meiner Meinung nach gar nichts mehr begreifen. Also die starren auf dem Bildschirm und orientieren sich an Fiktionen.
Du also meinst, die glauben an Mickey Mouse. Das sind keine Musiker mehr, sondern mehr Informatiker und Technikfreaks.
Das sind auch Musiker, aber das sind Musiker, die sehr viel von ihrer Energie verschwenden für Sachen, die ich absolut unerheblich finde.
Ja, es gibt auch so zu viel Technik ist manchmal überhaupt nicht inspirierend, weil zum Beispiel, ich kann mich erinnern, einmal wurde ich aufgenommen in einem Studio und dann hat mich der Typ von der Technik gefragt, so, was für eine Snare willst du haben? Garage, Open Air, Marsch, Kirche, was weiß ich, tausend, ich habe gesagt, ich will, dass meine Snare so klingt, so wie sie klingt. Hörst du? Klack! Ich mag sie so, die soll so klingeln. Ich brauche gar nichts, da irgendwelche künstlichen Töne da drauf zu packen und so weiter. Das ist einfach unglaublich.
Ja, und das insofern finde ich zum Beispiel auch, dass unsere Platte eben anders ist als die anderen vorher. Insofern auch wieder ein Statement. Es gibt dieses Ding mit die Frau in der Musik, wo ich so eine total lustige Analyse finde. Oder es gibt auch dieses J'aime le synthétique. Ich mag das Synthetische, was im Grunde genommen genau um diese Paradoxie auch geht, dass jemand sagt, ich mag Sachen, die falsch und verlogen sind, aber einfach in dem Sinne, weil wir in der Welt leben, wo wahnsinnig viel mit Täuschung gearbeitet wird, die als Ehrlichkeit verkauft wird. Und insofern ist es dann also im Grunde genommen unserer Art von Ehrlichkeit zu sagen, wir mögen das Falsche.
Ja, kommen wir ein bisschen mal zu euren Texten und zum neuen Album. Wie ist eigentlich die Rollenverteilung bei euch? Macht ihr das beide?
Also also meistens kümmere ich mich um die Texte, er kümmert sich um die Musik. Um die Musik, aber es vermischt sich natürlich. Also es gibt ein paar Texte, wo Brezel auch Textideen hatte oder so weiter. Aber im Allgemeinen, mein Bereich sind die Texte und sein Bereich ist die Musik.
Und eure wichtigste Waffe oder die beste Waffe textlich, finde ich, ist Ironie und Laszivität. Kann man das so zusammenfassen? Also das sticht ja, das beides gut, ja, total raus.
Ja, ich mag gerne Ironie oder sagen wir, ich mag gerne amüsante Texte und doppeldeutige Texte, finde ich sehr gut. Ich glaube, das ist die Qualität von guten französischen Chansons und so, deswegen wurde ich sehr davon beeinflusst. Also mehr als in Frankreich wird Ironie oder Humor mehr geschätzt als in Deutschland. In Deutschland werden mehr Leute bewundert, die ernsthaft sind. Aber das ist nicht, also zum Beispiel, wenn ich wollte ein Art feministisches Lied machen über die Stellung der Frauen in der Musik, aber ich kann ja nicht ankommen und sagen, die armen Frauen, bla bla bla, irgendwas ganz Ernsthaftes. Deswegen habe ich gesucht nach einer Form, die ein bisschen frech ist und die ein bisschen absurd ist, aber die trotzdem diese Idee transportiert. So versuche ich das zu machen meistens. Und ich versuche, also die Texte sind nicht unbedingt politisch, aber trotzdem sind sie für mich sehr politisch, weil sie transportieren immer eine Atmosphäre, die einfach die Spießern nicht gefällt, so ist es einfach. Und also unser Publikum ist immer genau die Art von Leuten, die ich sehen will und mit denen ich zu tun haben will. Finde ich ganz gut.
Also bei Die Frauen der Musik auch eure Single-Auskopplung? Besingt ja so ein bisschen die Klischees, die über die Frauen in der Musik dann, sagen wir mal jetzt von Musikmachos oder Rockermackern immer verbreitet werden, chaotisch, hysterisch, sie stört immer, sie ist irgendwie im Weg und ist eigentlich nur als Groupie gut. Das ist ja so ein bisschen auch der Ansatz, den so die Feministinnen der dritten Welle aufgegriffen haben und mit Begründung der Ladyfeste gesagt haben, nee, wir haben diese Rolle nicht, wir sind auch selber aktive Musikerinnen und können das alles selber mindestens genauso gut. Inwiefern habt ihr Erfahrungen mit solchen Formen wie Ladyfest und wie siehst du dich jetzt, Françoise, oder deine Rolle als Frau in der Musik? Also welche Erfahrungen machst du da als Frau in der Musik?
Also ich weiß, dass meine Geschichte ist sehr alt, weil ich wollte schon als Teenager Musik machen Und ich kam aus einem kleinen Dorf und ich hatte sehr gute Freunde, mit denen ich immer rumgehangen habe. Und wir haben immer darüber diskutiert, eine Band zu gründen. Ich habe sogar den Namen für die Band gefunden, Les Hormones. Hormone, war damals hip, ne? Also es gab Hormone in allem und wir mussten alle Hormone nehmen. Naja, und dann plötzlich ist das, nee, du spielst nicht, warum nur? Einfach, weil ich ein Mädchen war. Und so fing das an. Und dann habe ich eigentlich in ganz vielen Bands gespielt und ich hatte immer Ärger mit diesen Jungs, mit diesen Musikern. Die wollten gern, dass ich da mich aufs Piano setze und ein bisschen sexy aussehe und das singe, was sie geschrieben haben, aber das war's ungefähr und mir hat's nicht gefallen. Also das heißt, dass ich Schlagzeug gespielt habe, das war nicht einfach. Also zu singen, das ging, aber ich habe absolut darauf bestanden, dass ich singe und Schlagzeug spiele. Und bei meinen ersten Bands, da gab es Typen, die haben gesagt, du singst, aber du spielst kein Schlagzeug, weil wir erkennen einen viel besseren Schlagzeuger als du. Also habe ich gesagt, nee, weil wenn ich kein Schlagzeug spiele, singe ich auch nicht. Dann habt ihr den Salat und so weiter. Also das ist schon viele Kriege führen. Und ich sehe eigentlich gar keinen großen Fortschritt. Es gab eine Zeit, okay, es gab diese Bewegung der Riot Girls und so weiter. Es gab eine Zeit, das war nicht schlecht, aber jetzt habe ich den Eindruck, das ist schon wieder scheiße. Wenn ich eine Musikzeitschrift durchblättere, dann sehe ich nur Typen, also vier coole Jungs mit Sonnenbrillen und Sportschuhen und Jeans und
blablabla. Du meinst, es hat nichts gebracht, die Bewegung, oder?
Ach so, es hat bestimmt was gebracht, aber ich... Also irgendwie, ich habe den Eindruck, es gibt nicht so, also die Quote ist ja noch nicht da, noch lange nicht. Aber natürlich, mit unserer Band, wir haben sehr viel zu tun mit diesen Frauenbands und sogar wenn Brezel ein Mann ist, wir wurden sehr oft eingeladen zu Frauenfestivals und so weiter. Wir haben gespielt mit Lesbians on Ecstasy, mit Le Tigre, mit... Frauenbands, die auch so richtig feministisch sind. Und ja, es macht Spaß. Und es ist gut.
Ich muss jetzt dazu sagen, dass du an deinem Hals einen Playboy-Bunny-Kette trägst. Stimmt das? Ist das ein Playboy?
Ja, ich habe verschiedene Sachen.
Fand ich jetzt irgendwie schön so zu dem Thema, die Kette. Also finde ich, ja. Ich habe nichts dagegen. Das ist mir nur aufgefallen.
Ach so, ja, letztens war ich in einer Gay-Kneipe und eine Dame hat sich mit mir, ich mag diese Playboy-Dinger. Eine Frau hat sich mit mir unterhalten und sie sagte zu mir, nach einer Weile sagte sie, ach, du bist nicht so blöd, wie ich dachte. Ich sagte, ja, wieso dachtest du, dass ich blöd bin? Dann hat sie mir gesagt, weil du eine Playboy-Tasche. Ich habe nämlich auch noch, die habe ich jetzt heute nicht, aber ich habe auch eine Playboy-Handtasche. Aber, da dachte ich mir, also wirklich, das ist doch wirklich bescheuert. Ich mag ja noch kein Hähnchen, das ist ja erlaubt oder nicht.
Okay, noch ein paar andere Songs, die man vielleicht kurz sprechen könnte. Also wie gesagt, das mit der Ironie sehe ich überall, zum Beispiel bei Cafeteria Ideal, da fand ich ganz interessant, der Sound, also die Musik ist schwer. Oder zunächst mal, wo ich dachte, hoppla, jetzt kommt ein ernstes Stück. Aber da geht es einfach nur um eine Cafeteria, also wie die idealerweise ausgestattet sein sollte. Oder warum? Oder also, hat es wirklich einen ernsten Hintergrund, das Lied?
Nee, das ist nur, das ist eine Beschreibung der modernen Welt oder der altmodisch-modernen Welt, weil Cafeterias waren die Art von Orten, in denen wir gingen, als ich noch zur Schule ging und so. Also das wird ein bisschen dargestellt, also mit diese, als ob so Plastiktassen rumflattern würden und alles würde ein bisschen roboterhaft so aussehen und so. Und die Frau, die das Lied singt, sagt immer so, das ist der ideale Rahmen für ein Rendezvous mit, avec vous. Voilà la cafeteria ideale.
Der perfekte Ort.
Um so einen jungen zu treffen, so. Walala, Cafeteria.
Aber es geht auch um...
Schon, ja, um einen jungen, modernen...
Ja, aber jungen, es geht modernen, ja auch darum, dass das Geschoss aus Plastik, die Gespräche sind oberflächlich. Und
ja,
die,
ja, alles ist so modern, kalt, oberflächlich, fast irreal, so.
Das ist so wie Jacques Tati-Filme, so die moderne... Welt, die vollkommen lebensfeindlich ist, aber wo dann im Anorganischen dann plötzlich so organische Formen auftauchen.
Ja. Aber ja, und dazu dann die schwere, tiefgründige Geige.
Es war ja eigentlich ursprünglich, als wir das Lied konzipiert haben, gab es da auch so einen viel ernsteren Text über so einen verstorbenen Freund von uns, der im Traum wieder aufgetaucht ist. Aber
der Brezel von das ist der Text von der so zu lugubre. Also ich weiß nicht, was sagt man das auf Deutsch? Also zu
Lugubre.
Zu dark. Lugubre.
Zu finster, gruselig. Zu unheimlich, zu,
ja, finster.
Zu bedrückend.
Deswegen habe ich dann geändert und habe dann dieses über la Cafeteria ideal gemacht. Das habe ich mir mehr so, ich habe mir das was vorgestellt, als ob es so ein Ort ist, wo alles aus Plastik ist und dann gibt es so kleine durchsichtige Fäden und dann hängt alles so ein bisschen in der Luft. Und dann die Bedienung sieht aus wie ein Roboter und alles ist so. Voilà, so ist das. Aber das ist der ideale Ort, um diesen Jungen zu treffen.
Ein weniger idealer Ort beschreibt ihr ein bisschen in LACA USA, also die Person, die sich da in LA befindet und es geht ja gar nicht gut, sie fühlt sich bedroht durch die Stadt. Also ja, es ist so ein bisschen Stadtkritik auch mit drin, natürlich alles ironisch gebrochen, ist klar.
Ja.
Und sie ist dann bereit auch, oder fühlt sich so schlecht, dass sie sich umbringen will, also gib mir das Messer.
Ja, ja.
Ich musste da an Selbstmordattentat denken, komischerweise, bei
das ist eigentlich, dieses Lied ist ein ganz altes Lied, das ich mal geschrieben habe in den 90ern. Also eigentlich passt das nicht mehr so gut zum L.A. von heute, aber das ist L.A., wie ich das empfunden habe in den 90ern.
Schlimmer als New York?
Ah ja, damals, das war wirklich grauenhaft. Oh ja, schlimmer als New York. Jetzt ist es ein bisschen so, jetzt ist es so sportlich und so. Das hat sich sehr geändert, aber damals war das ein bisschen gruselig für mich. Das ist eine Art Kritik von einer riesengroßen Stadt. So. Und natürlich, die Frau, die da rumreist, ist ja ganz jung und die ist ganz allein und die fühlt sich total verloren in diesem immensen Ding. Aber eigentlich passt das nicht so gut zu dem heutigen Bild, den ich habe von L.A. Das ist ja so ein früheres Bild. Aber wo wir hatten dieses Lied und da wir dort aufgenommen haben, dachten wir, wir könnten das vielleicht einfach nochmal aufnehmen, weil wir hatten das schon mal früher als Punkrock-Version auf eine Single gehabt. Und wir haben das nochmal aufgenommen, damit wir mit all unseren kalifornischen Freunden singen. Die waren alle da und haben das alle mitgesungen. Das war ganz lustig.
Vielleicht ganz zum Schluss, ihr habt wahrscheinlich nicht mehr viel Zeit. Noch ein Stück, worüber ich gerne sprechen würde, das Lied für Vegetarier. Sehr, sehr lustiger Text. Es geht um die Familie Mangold und das Fräulein Spargel, also sehr, sehr schöne Bilder. Und dann dieser Satz, dieser lange Spargel ist die größte Nutte unter den Gemüsen. Wie ist das denn gemeint?
Nein, also das ist nur dieses Lied. Also wahrscheinlich kennst du diesen englischen Ausdruck, he's a vegetable. Also das heißt eigentlich, dass diese Frau geht raus aus ihrem Haus und denkt sich, sie ist umgeben von kompletten Idioten, dass die ganze Stadt voller Dunkelfe ist und das sind, deswegen sind sie alle als Gemüse und das ist einfach nur, also dieser lange Spargel ist die größte Note unter den Gemüsen, das ist nur einfach das, was sich die Leute erzählen, so, ah lala, da kommt die vorbei, das ist ja die größte Note, oder der andere sagt, ah und der Herr Mangold, das ist einfach wie so ein bisschen so Sounds von der Straße, also das, dafür wollte ich gar keine Spargel attackieren, wirklich nicht. So, also das ist vielleicht ein bisschen sogar selbstironisch, weil wenn es jemanden gibt, der wie ein Spargel aussieht, dann ich, ne? Also das ist eigentlich, ich habe wirklich...
So, ich habe es jetzt gar nicht auf die Figur bezogen.
Ach so.
Ich hätte jetzt Spargel vielleicht sogar eher als Phallus-Symbol interpretiert und dann als Note.
Das ist eine Art Stadt, wo alles so ein bisschen so, da kommt der vorbei und der Kleine ist groß geworden und da kommt die und das ist die größte Note und das ist ein bisschen so, wie so eine Stadt ist mit allen Leuten, die übereinander sprechen und die ein bisschen gemein und blöd sind und so. So deswegen gibt es diesen Satz da drin.
Und der dicke Kohl, den gibt es auch. Hat ja für Deutschland eine besondere Bedeutung.
Oh ja, du weißt, was sehr lustig ist. Als ich Deutsch gelernt habe in der Schule, da hieß die Familie, das war Herr Kohl, Frau Kohl. Das war der Name von der Familie, aber das war bevor Kohl Präsident wurde. Aber das fand ich ja ganz amüsant. Die hatten total bescheuerte Vornamen. Was war denn das nochmal? Habe ich vergessen? Gertrud? Nee. Ach, absolut unmögliche Vornamen, die keiner trug. Ich glaube Gertrud, cool, oder? Naja, absolut idiotische Namen. Ich glaube, das waren ganz alte Bücher.
Das scheint immer noch so das Bild zu sein, was man so im Ausland von Deutschland hat. Ich habe irgendwann mal eine Fotografie gesehen von aus Disneyland, wo so die Länder, die verschiedenen Länder präsentiert werden, die es so auf der Welt gibt. Und bei Deutschland hatten sie dann so Fachwerkhäuser und so einen Bären im Jägerkostüm, der dann rumgelaufen ist. Also insofern scheint es noch, das scheint noch aktuell zu sein, das Deutschlandbild, wo die Leute Kohl heißen.
Und auch so und aussehen.
Gertrud, ja.
Gut, d'accord. Merci beaucoup.
Merci. C'était total. Et c'est une vraie chaise, c'est ça.